NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zum Echo des Tages. Im Studio ist Andreas Teska. Er ist jetzt ein Berliner. Carles Puigdemont hat in Berlin seine erste Pressekonferenz gegeben. Der ehemalige brasilianische Präsident Lula will nun doch ins Gefängnis gehen. Und der FC Bayern München ist deutscher Fußballmeister 2018. Mehr dazu am Ende der Sendung. Zunächst jedoch nach Münster.
Er hat da oben den Fernsehfilm
Dort erreichten uns am Nachmittag Eilmeldungen über einen Zwischenfall in der Innenstadt, bei dem es Tote und Verletzte gegeben haben soll. Andrea Benstein in Münster, was genau ist passiert?
Es ist ein Kleinlaster in einem sehr belebten und von Touristen aufgesuchten Viertel, im Kiepenkerlviertel, in eine Menschenmenge gerast. Man muss sich das so vorstellen, die Leute saßen da in der prallen Sonne und an den Tischen und aßen und tranken und freuten sich des Lebens. Und dann kam dieser Kleinlaster, raste in die Menge. Und raste in die Stühle auch hinein und viele Menschen haben davon dann erlebt, dass sie verletzt wurden. Es sind insgesamt 20 Verletzte, 6 davon schwer, die auch zum Teil lebensgefährlich verletzt sind und nach jetzigem Stand sind es bereits 4 Tote.
Gibt es im Moment schon Informationen über den oder die Täter?
Also es gibt keine Informationen. Die Polizei ruft auch über Twitter immer wieder auf, keine Spekulationen zu verbreiten. Man weiß sehr wenig, man weiß nur so viel. Der Täter ist in diese Menschenmenge hineingerast und hat sich noch im Fahrzeug erschossen. Und es ist ein Gegenstand gefunden worden, ein verdächtiger Gegenstand, heißt es in den offiziellen Meldungen. Wir hören von Reportern, es kann eine Tasche gewesen sein. Es gibt auch noch Berichte darüber, dass die Innenstadt deswegen weiter abgesperrt ist, weil man erstmal sicher gehen will, dass nicht noch weitere Menschen dort unterwegs sind, die mit dieser Tat zu tun haben. Das ist aber wirklich im Moment nicht klar.
Das heißt, die Lage in Münster ist im Moment unter Kontrolle?
Die ist im Moment unter Kontrolle. Man kann sich jedoch vorstellen, mit welcher Bestürzung die Menschen darauf reagieren. Hier in Münster ein herrlicher Tag an einem Samstag mitten im April. Ein solches Unglück, das ist auch für Oberbürgermeister Markus Lewe sehr, sehr schwer zu ertragen. Er hat sich heute dann geäußert und sagte, dass ganz Münster trauert und dass sein Mitgefühl den Opfern gilt. Und das sei ein ganz schrecklicher Tag und man werde jetzt alles daran setzen, aufzuklären, was passiert ist.
Die Polizei war in den ersten Stunden nach dem Anschlag noch sehr zurückhaltend. Handelt es sich denn ganz sicher jetzt um einen Anschlag?
Also ich habe ja gerade zusammengefasst, was gesehen wurde. Und es spricht relativ wenig dafür, dass es ein Unfall ist, wenn sich ein Mensch, der mit einem kleinen Master in eine Menge rast, dann hinterher selber erschießt. Ich denke, daraus kann man doch einiges ableiten.
Gibt es denn jetzt Verhaltenshinweise für die Bevölkerung in Münster?
Ja, sie sollen den Innenstadtbereich großräumig meiden. Sie sollen sich nicht in die Nähe der Innenstadt begeben. Es ist jetzt keine Zeit für Schaulustige und man weiß auch nicht, was sonst noch passieren kann. Also da bitte wegbleiben und einfach zu Hause bleiben nach Möglichkeit, wenn man dort in der Nähe wohnt und den Innenstadtbereich meiden.
So wenig wie man im Moment weiß, gibt es irgendeine Erklärung für einen Anschlag ausgerechnet in Münster?
Also ich kann da nur spekulieren. Das ist ein beliebter Ort, der von Touristen aufgesucht wird. Der Kiepenkerl ist ganz besonders ein Touristenort, das muss man wissen. Also Münsteraner gehen da in der Regel, ich sage es einfach mal so, jetzt nicht hin. Und es ist eine Einkaufsstraße. Natürlich ist das ein Ort, der auch eine Symbolik hat. Hinzu kommt, wir haben in wenigen Wochen den Katholikentag hier in Münster. Da hat es jetzt auch schon Überlegungen gegeben und Fragen gegeben. Kann das irgendwas damit zu tun haben? Ich wäre an dieser Stelle jetzt erstmal vorsichtig. Ich vermute von meiner Seite aus, es ist einfach ein beliebter und belebter Ort und vielleicht ist die Botschaft auch, dass es jede Stadt treffen kann.
Vielen Dank, Andrea Benstein, für diese Information direkt aus Münster. Und Sie haben es angesprochen, der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe, hat sich inzwischen geäußert. Uns liegt sein Statement jetzt vor.
Die Stadt Münster trauert über die Getöteten. Münster wünscht den Verletzten baldige und rasche Genesung. Wir wissen noch nicht genau, was die Hintergründe dieses Ereignisses sind. Aber schon jetzt danke ich den vielen Einsatzkräften, die hier sich massiv einsetzen und in dieser schweren Stunde der Stadt für Sicherheit sorgen.
Die erste Stellungnahme des Oberbürgermeisters von Münster und so viel auch für den Moment zu dem möglichen Anschlag, der sich heute Nachmittag dort ereignet hat. Wenn wir weitere Informationen im Verlauf der Sendung bekommen, werden wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Zu unserem nächsten Thema. Zugegeben, Berlin ist nicht Barcelona. Aber Berlin ist allemal besser als Neumünster. Erst recht, wenn man sich in Berlin in Freiheit befindet, statt in Neumünster im Knast. Carles Puigdemont, ehemaliger Regionalpräsident Kataloniens, ehemaliger Exilant in Belgien und ehemaliger Kurzzeitinsasse der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Carles Puigdemont also hat beschlossen, sich in der deutschen Hauptstadt niederzulassen. Zumindest so lange, wie er Deutschland wegen eines Gerichtsurteils nicht verlassen darf. Heute hat er an seinem neuen Wohnort seine erste Pressekonferenz abgehalten. Aus Berlin Alex Krämer.
Das Aquarium in Berlin-Kreuzberg ist ein etwas schrebbeliger Veranstaltungsraum, aber man könnte meinen, hier werde ein Oscar-Preisträger erwartet. Es ist stickig und knackevoll, aufgeregte Stimmung, viele Journalisten, alleine mehr als 20 Kamerateams und es sind auch viele Unterstützer Puigdemonts gekommen. Als der Politiker reinkommt, brandet Beifall auf. Ruhig und gelassen antwortet Carles Puigdemont auf die Fragen, spricht Katalanisch, Spanisch, Englisch. Er wolle jetzt erstmal in Berlin bleiben, sagt er. Das sei ja eine interessante Stadt. Ob er auch deutsche Politiker treffen will, lässt er offen. Ich habe nichts vor, als in die Normalität zurückzukehren und mich ans katalanische Volk zu wenden, um unsere gemeinsamen Rechte zu verteidigen und meine persönlichen Rechte. Die Haltung der Bundesregierung, die in seinem Fall alles der Justiz überlassen hat, kommentiert Puigdemont nicht. Er respektiere das, sagt er. Nicht akzeptieren will er aber den Umgang Spaniens mit dem Ergebnis der Regionalwahl in Katalonien, bei der die Unabhängigkeitsbefürworter im Dezember ihre Mehrheit verteidigen konnten. Alle drei Kandidaten, die unser Parlament als Regionalpräsidenten vorgeschlagen hat, sind im Gefängnis gelandet. Ich fordere die spanische Regierung auf, die Demokratie zu respektieren. Jetzt, sagt der Exilant, hoffe er auf internationale Vermittlung. Er jedenfalls sei verhandlungsbereit. Die Unabhängigkeit sei auch nicht die einzige Lösung für Katalonien. Wir wollen reden, verhandeln. Und wenn zwei Seiten nicht in der Lage sind, einen solchen Dialog zu beginnen, dann brauchen sie Hilfe von anderen Staaten oder internationalen Organisationen, um den politischen Dialog in Gang zu bringen. Mit Puigdemont hat die Bundesregierung jetzt den prominentesten katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter direkt vor der eigenen Haustür sitzen. Unangenehm, schließlich hat sie sich bisher aus dem Katalonien-Konflikt rausgehalten. Geplant habe er seine Festnahme ausgerechnet in Deutschland aber nicht, sagt Carles Puigdemont. Sein Plan sei gewesen, nach Belgien zu reisen, dort säßen ja auch seine Anwälte. Jetzt aber erstmal Berlin, auf freiem Fuß, zur Freude vieler Katalanen, die auch in Berlin leben und vorbeigekommen sind.
Ich habe ein Gefühl von Hoffnung, weil man hat festgestellt, wie unterschiedlich das deutsche Gericht oder wie eine erwachsene Demokratie funktioniert und nicht wie in Spanien.
Ich bin der Meinung, dass Herr Puigdemont unser demokratisch gewähltes Präsident ist und als solches wollte ich ihn begrüßen und danken dafür, dass er sich so für unsere Rechte einsetzt.
Einen Fototermin im benachbarten Park gibt es noch, bei dem Puigdemonts Anhänger ihn feiern und dann die katalanische Hymne anstimmen.
Bon cop de falç, defensors de la terra. Bon cop de falç.
Die deutsche Hauptstadt als Fixpunkt der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Der Bundesregierung kann das nicht gefallen. Aber bis zur endgültigen Entscheidung der Richter in Schleswig bleibt es so.
Die Situation ist einigermaßen grotesk. Ein ganzes Land wartet auf die Festnahme seines ehemaligen Staatspräsidenten. Gestern Abend um 22 Uhr unserer Zeit hätte sich Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva zum Haftantritt melden müssen. Aber er hatte sich verschanzt und bei ihm waren zahlreiche Anhänger. Denn noch immer ist Lula der beliebteste Politiker des Landes. Er hätte sogar große Chancen, im Herbst erneut in sein ehemaliges Amt gewählt zu werden. Aber dazu darf er sich halt nicht im Gefängnis befinden. Doch dort wird er nun wohl landen, denn Lula will sich den Behörden stellen. Ivo Marocic über den Showdown in Brasilien.
Ich will meine Unschuld beweisen und ich werde noch stärker zurückkommen. Mit einer kämpferischen Rede hat Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva sich von seinen Genossen und Anhängern verabschiedet. Es war vermutlich sein vorerst letzter Auftritt in Freiheit. Lula kündigte auch an, er werde sich den Behörden stellen und seine Haftstrafe antreten. Seit Donnerstagabend besteht ein Haftbefehl gegen den früheren Arbeiterführer. Seitdem hält er sich im Haus der Metallarbeiter Arbeitergewerkschaft in einem Vorort von Sao Paulo verschanzt. Viele seiner Anhänger hatten das Gebäude umringt. Wann und wo sich Lula der Polizei stellt, ist noch nicht klar. Er ist wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche zu mehr als 12 Jahren Haft verurteilt. Dabei ging es um eine Luxuswohnung am Strand, die ein Bauunternehmer ihm zur Verfügung gestellt haben soll. Lula bekräftigte in seiner Abschiedsrede noch einmal seine Unschuld. Die Justiz lüge, wenn sie behaupte, die Wohnung habe ihm gehört und man habe ihn ohnehin nur verurteilt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Nach wie vor hält die Arbeiterpartei daran fest, dass Lula da Silva ihr Kandidat für die Präsidentschaftswahlen im Oktober ist.
Im Mai feiert Israel den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. Aus Sicht der Palästinenser kein Grund zum Feiern, sondern Erinnerung an die Vertreibung. Auch deshalb organisiert die radikale Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, Proteste am Grenzzaun. Gestern war es dabei erneut zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Mit so vielen Toten und Verletzten, dass eine halbwegs verlässliche Bilanz erst heute vorliegt. Aus Tel Aviv berichtet Tim Aßmann.
Mehr als 30 Palästinenser starben seit Beginn der Unruhen vor 8 Tagen. Rund 2500 Menschen wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums verletzt. Alleine gestern erlitten den Angaben zufolge fast 500 Palästinenser Schussverletzungen durch scharfe Munition und Gummigeschosse israelischer Soldaten. Unter den Todesopfern der jüngsten Zusammenstöße ist auch ein lokaler Pressefotograf, der sich offenbar in der Nähe des Grenzzauns aufhielt. Der Mann war mit einer Weste bekleidet, die ihn als Journalist auswies. Während des Vorfalls hing aber dichter schwarzer Rauch brennender Autoreifen über der Grenze. In den ohnehin unterversorgten Kliniken des Gazastreifens werden angesichts der vielen Verletzten Medikamente knapp. Die örtlichen Behörden baten Hilfsorganisationen und die UN um Unterstützung. Die israelische Armee, die wegen der Schüsse auf die Demonstranten international in der Kritik steht, teilte mit, sie habe während der Proteste mehrere Versuche militanter Palästinenser vereitelt, durch den Grenzzaun zu gelangen und Anschläge zu verüben. Nach den Zusammenstößen gestern ist die Lage an der Grenze zu Israel nun ruhig. Eine dauerhafte Entspannung der Situation ist nicht zu erwarten. Die palästinensischen Proteste, an deren Spitze die radikal-islamische Hamas steht, sollen noch bis Mitte nächsten Monats fortgesetzt werden. Die israelische Armee will an ihrer Strategie zur Verteidigung der Grenze festhalten.
Tim Aßmann aus Tel Aviv. In Brüssel bei der EU gäbe es ein kollektives Aufatmen, wenn es morgen bei den Wahlen in Ungarn zu einem Regierungswechsel käme. Denn kaum ein Regierungschef in Europa steuert so konsequent auf Anti-EU-Kurs wie Viktor Orban. Doch so unbeliebt er im Ausland auch sein mag, daheim genießt er weiter große Unterstützung. Das wurde auch gestern noch einmal deutlich bei seiner letzten großen Wahlkampfkundgebung. Für uns war Clemens Fehrenkotte dabei.
Der Rathausplatz von Segesfehervar, der ehemaligen Krönungsstadt der ungarischen Könige, ist bis auf den letzten Platz gefüllt mit Anhängern Viktor Orbáns. Nationalflaggen in allen Größen sowie Plakate der Regierungspartei Fidesz werden in die Höhe gereckt. Sehr viele ältere Menschen sind in dem Fahnenmeer auszumachen. Zu Beginn der letzten Wahlkampfkundgebung des Ministerpräsidenten stimmen nahezu alle in die Nationalhymne ein. Mit Bedacht hat Viktor Orbán die 60 Kilometer südwestlich von Budapest gelegene Großstadt zum symbolträchtigen Abschlussort seiner Wiederwahlkampagne ausgesucht. Segesfehervar wurde vor über 1000 Jahren Hauptstadt Ungarns. Ungarns erster König Stefan I. machte sie zu seinem Herrschersitz. Über 500 Jahre wurden anschließend hier die Könige Ungarns gekrönt. In diese Tradition stellt sich Orbán als Bewahrer der Nation, als Garanten der Heimat. Lange Wahlkampfwochen liegen hinter dem 54-Jährigen, der wie kein zweiter Politiker seit der Wende Ende der 80er Jahre die innenpolitische Bühne des Landes prägt. Was anfangs wie ein scheinbar müheloser Durchmarsch zur dritten Amtszeit in Folge für ihn ausgesehen hatte, änderte sich Ende Februar. Eine Wahlniederlage seiner Fidesz-Partei bei einer Bürgermeisternachwahl. Die Opposition, Linke, Grüne, Liberale und die rechtsradikale Jobbik-Partei, hatte sich geschlossen hinter einen unabhängigen Kandidaten gestellt und damit gewonnen. Hektik brach daraufhin aus in der Fidesz-Zentrale. Noch stärker als ohnehin schon setzte Orbán auf Polarisierung und Angriff. Auch hier zum Abschluss seines Wahlkampfes hallen seine Attacken auf die Oppositionsparteien über den Rathausplatz. Die 28 Jahre nach der Wende sieht es nun so aus, dass sie uns unser Land wegnehmen möchten. Sie möchten oppositionelle Parteien an die Macht schicken, die fremde Interessen bedienen. Sie möchten oppositionellen Politikern, die Söldner der Fremden sind, die Macht geben, um den Zaun abzureißen und von Brüssel die Flüchtlingsquote anzunehmen. So werden sie Ungarn in ein Einwanderungsland umformen und sie werden das tun aus finanziellen Interessen und aus Machtinteressen der Auftraggeber. Die beifallklatschende Anhängerschaft weiß, was er meint. Und es ist auch auf unzähligen Fidesz-Plakaten im ganzen Land zu sehen. Ein diabolisch lächelnder George Soros, umgeben von den führenden Oppositionspolitikern des Landes. Der Ministerpräsident bringt seinen Lieblingsfeind, den ungarischstämmigen US-Milliardär Soros, und seine innenpolitischen Kontrahenten in einen Sinnzusammenhang. Das alles seien Soros-Söldner, wie Orbán formuliert. Die Umfragen prognostizieren dem Ministerpräsidenten einen ungefährdeten Platz 1, vermutlich die absolute Mehrheit. Seinen Anhängern reicht das nicht. Sie wollen, wie vor 4 Jahren, eine Zweidrittelmehrheit für Viktor Orbán sehen.
Geht Heimat.
Ohne eine Zweidrittelmehrheit wird es sehr schlimm in Europa. Wir rechnen mit einer Vierfünftelmehrheit, nicht einer Zweidrittel, mindestens eine Vierfünftelmehrheit.
Clemens Fehrenkotte aus Budapest. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es muss schon einiges passieren, damit eine Partei von einem Notvorstand geführt wird. Und es ist ja auch einiges passiert beim Landesverband der AfD in Niedersachsen. Freunde und Gegner des ehemaligen Landesvorsitzenden Hampel hatten sich derart zerstritten, dass der Bundesvorstand im Januar durchgegriffen hat und besagten Notvorstand installierte. Heute nun Parteitag der AfD Niedersachsen. Auf der Tagesordnung Neuanfang. Die Wahl eines regulären Vorstands. Torben Hildebrand in Braunschweig. Wer hat sich denn durchgesetzt?
Dana Gut hat sich durchgesetzt, die Fraktionsvorsitzende der AfD im Niedersächsischen Landtag, 47 Jahre alt. Sie ist das neue Gesicht der Niedersachsen-AfD, sie führt diesen Landesverband. Und sie hat sich gegen Armin Paul Hampel, gegen den umstrittenen früheren Vorsitzenden, durchgesetzt. Das war für viele hier eine Erlösung in der Halle, als das Ergebnis feststand. Da wurde laut gejubelt, es gab stehende Ovationen für Dana Gut. Mit ihr muss es nun diesen Neuanfang geben, den diese Partei ja wirklich braucht, wenn wir uns die letzten Monate, ja die letzten Jahre angucken. Dana Gut hat nach ihrer Wahl gesagt, vor uns liegt eine Menge Arbeit.
Ich möchte wirklich darum bitten, dass wir heute und hier es schaffen, einen Neuanfang zu setzen, dass wir es heute und hier schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen, aufeinander zuzugehen und endlich gemeinsam dafür zu kämpfen, wofür wir angetreten sind. Wir müssen dringend was verändern. Vielen Dank, ich freue mich drauf.
Also die AfD in Niedersachsen will wieder miteinander reden und weniger übereinander.
Der Mann, um den sich alles gedreht hat, Sie haben es angesprochen, ist der ehemalige Landeschef Armin Paul Hampel. Was wird dem denn vorgeworfen?
Naja, aus der Sicht der Kritiker hat Armin Paul Hampel die Partei in Niedersachsen sozusagen ins Chaos geführt. Wie ein Herrscher, wie ein Alleinherrscher soll er regiert haben. Er soll Parteigeld verschleudert haben. Kritiker wollte er am liebsten aus der Partei verbannen. Das wurde ihm auch vorgeworfen. Und. Man muss dazu aber auch sagen, Hampel hatte auf der anderen Seite auch ganz viele Freunde, ganz viele Unterstützer. Und genau da verlief dieser Graben. Die Hampel-Unterstützer und die Hampel-Gegner, Sie haben es ja eben schon angedeutet, die haben sich im Dauerstreit verzettelt. Da hat man sich gegenseitig bei der Polizei angezeigt, da hat man demonstriert gegen Armin Paul Hampel, da wurden Gerüchte an die Medien gestreut. Also unterm Strich war diese Niedersachsen-AfD in diesem Zustand gar nicht mehr arbeitsfähig.
Ist es denn denkbar, vorstellbar, dass diese AfD nach diesen Vorgängen jetzt mit der Neuwahl zur Geschlossenheit findet?
Tja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich persönlich denke nicht, denn die große Frage ist ja erstmal, ob Hampel bzw. sein Lager dieses Wahlergebnis akzeptiert, dass Dana Gut jetzt an der Spitze steht. Ich habe da so meine Zweifel. Also Hampel ist ein Kämpfer, ein Strippenzieher. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass er hinterrücks daran arbeitet, dann doch der neuen Landeschefin das Leben schwer zu machen. Man muss sich nur den Auftritt von Hampel heute hier beim Parteitag anhören. Das klang für mich nicht nach, ich gebe Ruhe.
Wir saßen in keinem Landtag. Wir haben 5 Jahre ehrenamtlich diesen Landesvorstand geführt. Ich war von morgens 6.30 Uhr bis tief in die Nacht für diese AfD am Kämpfen. Und wir haben immer wieder gesiegt.
Tja, Armin Paul Hampel, heute hat er nicht gesiegt, auch wenn er wie ein Löwe bis zum Schluss gekämpft hat. Dana Gut hat dann doch einen deutlichen Vorsprung eingefahren. Und jetzt müssen wir abwarten. Wird das ein Neuanfang oder gehen die Querelen weiter, nur unter anderer Verantwortung?
Torben Hildebrand, live aus Braunschweig vom Parteitag der Niedersachsen AfD. Vielen Dank. Jeder Mensch soll notwendige Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen können, unabhängig von Ort, Zeit und vom eigenen Geldbeutel. Das ist der Anspruch, den die Weltgesundheitsorganisation formuliert. Die WHO feiert heute Geburtstag. Gegründet wurde sie am 7. April 1948 in Genf. Vera Wolfskämpf über 70 Jahre WHO. Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen.
Die Weltgesundheit steht schon im Namen. Und als Generaldirektor der WHO hat sich auch Tedros Adhanom Ghebreyesus dazu verpflichtet. Er habe die Vision einer Welt, in der alle ein gesundes, produktives Leben führen können, unabhängig davon, wer sie sind und wo sie leben. Die UN-Organisation veröffentlicht nicht nur jährliche Gesundheitsberichte mit statistischen Daten. Sie erlässt verbindliche Regeln, zum Beispiel zur Diagnose von Krankheiten. Sie kümmert sich um Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten wie AIDS und um Impfprogramme. Erfolgreich, erklärt WHO-Sprecherin Monika Gehner.
Die Pocken, aber auch die Polio, die Kinderlähmung steht kurz vor der Ausrottung. Wir haben Impfstoffe gegen Meningitis und Ebola entwickeln können mit Partnern.
Doch es lief nicht alles gut in der 70-jährigen Geschichte der WHO. Als 2014 eine Ebola-Epidemie in Westafrika ausbrach, kam die Reaktion zu spät. Mehr als 11.000 Menschen starben. Als die WHO 2015 Bilanz zog, gestand die damalige Generaldirektorin Margaret Chan, die WHO sei nicht vorbereitet gewesen auf einen Ausbruch dieser Größenordnung, der so weit verbreitet, so schwerwiegend und so komplex war. Mittlerweile hat die WHO sich neu organisiert, um schneller reagieren zu können. Für jede Epidemie gibt es spezielle Manager. Institutionen wie Transparency International kritisieren noch ein anderes Problem. Die Finanzierung reiche nicht aus und das bedrohe die Neutralität der WHO. Sprecherin Monika Gehner betont,
die Gelder, die wir annehmen, werden immer gecheckt. Das Geld, was von aus Privatwirtschaft kommt, ist ein minimaler Anteil. Ein Großteil des Budgets sind immer noch die freiwilligen Beiträge auch der Mitgliedstaaten.
Jedoch ist nur ein Drittel des rund 5 Milliarden Euro großen Budgets der letzten Jahre frei einsetzbar. Die übrigen Gelder sind projektgebunden. Das ist nur eine Kritik aus einem Film, der kurz vor dem 70. Jubiläum in die Kinos gekommen ist. Er heißt Trust Who, geschrieben WHO, an deren Vertrauenswürdigkeit die Filmemacherin Lilian Frank zu zweifeln begonnen hat. Das liegt für sie auch am großen Einfluss von Experten. Die WHO müsste genauer prüfen, mit wem sie zusammenarbeitet.
Dass geguckt wird, dass die nicht gleichzeitig zum Beispiel die Pharmaindustrie auch beraten, wenn sie in einem Gremium der WHO über ein neues Medikament oder über einen Impfstoff entscheiden, weil sie dann große Interessenskonflikte haben.
Sie findet, die WHO sollte offener über solche Probleme sprechen. Denn ihre Arbeit reicht in unseren Alltag hinein, von Medikamenten über Impfungen bis zur Gesundheitsförderung. Und da hat die WHO noch viel vor. Der diesjährige World Health Day zum Jubiläum fordert universelle Gesundheitsversorgung für alle. Bis jetzt bekommt die Hälfte der Weltbevölkerung nicht, was sie braucht. Viel Arbeit also für die WHO, denn das UNO-Ziel lautet Gesundheit und Wohlbefinden für alle bis 2030.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Wir haben es ja schon am Anfang der Sendung verraten. Der FC Bayern ist deutscher Fußballmeister. Zum 6. Mal hintereinander und, wie inzwischen üblich, vorzeitig. Die Saison läuft noch bis zum 12. Mai, aber die Bayern sind schon durch. Bayern, Bayern und dann lange nichts. Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Alexander Lorenz.
Herzlich willkommen in der Liga der Langeweile. Der Malwiedermeister feiert vorzeitig die Schale und keinen überrascht's. Der 6. Titelgewinn in Folge war ja eh nur noch eine Frage der Zeit. Schon vor Ostern standen die Weißbierduschenvorräte kalt und hätten, entsprechende Ergebnisse vorausgesetzt, nur noch über Spieler und Trainer gekippt werden müssen. Okay, die 28. deutsche Meisterschaft des FC Bayern hat in puncto Schnelligkeit keinen neuen Rekord aufgestellt, gehört aber trotzdem zu den frühesten der Bundesliga-Geschichte. Und gefühlt buchen die Bayern ihr Titelabo Jahr für Jahr ein bisschen eher. Woran liegt das? Zum Beispiel, weil in München der wohl erfolgreichste Freundschaftsdienst der Fußballwelt stattfindet. Als im Herbst die nicht unproblematische Trainerzeit von Carlo Ancelotti abrupt endete, wurde Jupp Heynckes überredet, sich noch einmal auf die Bayernbank zu setzen. Der Trippeltrainer, der 2013 Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League holte und dieses Kunststück jetzt sogar wiederholen kann. Dass ein 72-jähriger Trainer trotz aller Erfolge natürlich keine Dauerlösung ist und auch der Kader bald eine Verjüngungskur braucht, ist klar. Aber der Moment gibt den Bayern einfach recht. Doch die Liga der Langeweile einzig auf die Dominanz des Rekordmeisters zu reduzieren, ist leider zu einfach. Denn die vermeintliche Konkurrenz hat angesichts von zweistelligen Punkterückständen eher was von schmückendem Beiwerk als von ernstzunehmenden Herausforderern. Das 0-6-Desaster von Borussia Dortmund bei den Bayern war der schonungslose Höhepunkt der Zweiklassengesellschaft. Wo ist ein BVB, der noch vor wenigen Jahren an der Münchner Vormachtstellung rüttelte? Wo sind die anderen Clubs wie Schalke oder Leverkusen, die von Saison zu Saison ihren hohen Ansprüchen nicht gerecht wurden? Abgeschlagen in der Bundesliga und bedeutungslos im internationalen Geschäft. Den Herren Heynckes, Müller, Hummels und Co. jedenfalls vorzuwerfen, dass sie das Siegergehen haben, wäre absurd. Auch wenn es Jahr für Jahr heißt, und am Ende gewinnen die Bayern. Sie machen ihre Sache als deutsche Nummer 1 einfach gut. Punkt. Die Vorstellung, dem wäre nicht so, sollte jeden Fußballfan, egal von welchem Verein, nachdenklich werden lassen. Angenommen, die Bayern wären jetzt nicht da, wo sie sind. Was wäre dann noch vom Land des Weltmeisters über? Dankesschreiben nach München aufzusetzen braucht deswegen natürlich niemand. Aber so gesehen ist Langeweile in der Liga dann doch das kleinere Übel.
Alexander Lorenz kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Bayern sind also Meister, aber es gab ja noch mehr Spiele, in denen es heute um sehr viel ging. Deshalb ist Nicole Seifert aus der Sportredaktion zu mir ins Studio gekommen. Momentan läuft das Topspiel der Bundesliga. Wie steht es?
Ja, 25 Minuten sind gespielt und es steht zwischen dem Tabellenschlusslicht Hamburg und Schalke 1:1. Naldo traf in der 9. Minute zum 1:0 für Schalke, aber dann in der 17. Minute der Ausgleich für Hamburg durch Kostic. Ja, Schalke kann den Bayern die Meisterschaft jetzt zwar heute nicht mehr vermiesen, aber für Schalke steht ja noch einiges auf dem Spiel, wie zum Beispiel die Champions League-Plätze. Gladbach darf wieder von einem Europa League-Platz träumen, denn Gladbach gewann gegen Hertha BSC Berlin mit 2:1. Dann schauen wir auf die Mannschaften im Abstiegskampf. Wolfsburg hat sich Luft verschafft im Abstiegskampf, 2:0 gegen Freiburg gewonnen. Ein wichtiger Sieg für Wolfsburg gegen den Tabellennachbarn Daniel Didavi ist einfach nur froh.
Dass wir jetzt endlich mal drei wichtige Punkte geholt haben, das haben wir oft genug vermasselt. Und heute haben wir mal einen Schritt von alleine gemacht. Das war ein wichtiger Schritt, aber nicht mehr.
Ja, denn die Konkurrenz hat für Wolfsburg gespielt. Köln und Mainz, die teilen sich nämlich einen Punkt, trennen sich 1:1 unentschieden. Köln hat damit weiter 6 Punkte auf Mainz und den Relegationsplatz. Ja, und es wird immer schwerer für Köln und Dominik Heinz.
Ein Punkt hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen das Spiel gewinnen. Und ja, der Abstand ist gleich geblieben, Wolfsburg hat gewonnen. Natürlich wird es immer schwieriger, aber wir werden trotzdem weitermachen.
Ja, dabei sah es erstmal gar nicht so schlecht aus für die Kölner. Frühe Führung in der 7. Minute, dann aber der Ausgleich der Mainzer in der 50. Minute, am Ende eben das 1:1.
In der zweiten Fußball-Bundesliga läuft es für Duisburg gerade nicht so rund. Was war heute am 29. Spieltag?
Ja, Duisburg hat es verpasst, sich aus der Abstiegszone weiter abzusetzen. Duisburg spielte beim Tabellennachbarn Union Berlin 0:0. Zu wenig für beide Teams im Abstiegskampf. 4 Punkte trennen Duisburg jetzt vom Abstiegsrelegationsplatz. Der Tabellenzweite Nürnberg hat gegen Heidenheim 3:2 gewonnen. Schlecht für Spitzenreiter Düsseldorf, denn Düsseldorf hat gestern verloren und nur noch 3 Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Außerdem verlor St. Pauli bei Erzgebirge Aue mit 1:2 und rutschte auf den 13. Tabellenplatz ab und Kiel und Darmstadt trennten sich 0:0. Und es läuft wieder richtig gut bei den Fußballfrauen, denn der neue Bundestrainer Horst Rubesch hat die verunsicherte Frauenfußballnationalmannschaft wieder auf WM-Kurs gebracht. Bei seinem Debüt gewann Deutschland das WM-Quali-Spiel gegen Tschechien jetzt mit 4:0. Lea Schüller, die traf gleich 4-mal. Und noch zur Formel 1. Sebastian Vettel geht morgen von Startplatz 1 ins Rennen von Bahrain. Vettel holte heute beim Qualifying die Pole Position. Sein schärfster Konkurrent Lewis Hamilton startet morgen von Platz 4 aus ins zweite Saison.
Und das war der Sport mit Nicole Seifert. Vielen Dank. Und das war's auch für heute im Echo des Tages. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.